Ja, ich starte. Guten Morgen erstmal alle, die ich nicht persönlich begrüßen konnte. Und bringe erstmal einen Gruß mit. Wir waren letzte Woche in der Gemeinde in Minden und zwar aus dem Hintergrund, wir waren ja früher, beziehungsweise meine Eltern waren früher in der großen Gemeinde und diese Gemeinde hat sie sich geteilt. Und jetzt haben sie direkt neben meinen Eltern das Grundstück, nutzen jetzt als Parkplatz und haben ja ihre eigene Gemeinde aufgebaut und die habe ich jetzt mal besucht. Ich kenne die meisten von denen aus der Jugend, in der ich war, mit der ich damals nichts zu tun haben wollte und habe gemerkt, wie wunderbar doch die Liebe Gottes Menschen verbindet. Wir waren das, oder ich hatte mit denen jetzt 13 Jahre, 14 Jahre ungefähr nichts zu tun. Habe einfach mal spontan gesagt, komm, wir besuchen die. Es ist eine Überwindung, ja. Man wollte mit denen damals nichts zu tun haben, aber jetzt, wo man bekehrt ist, das ist ja deine Geschwister und du kannst ja deine Geschwister nicht aussuchen. Ja, aber du, ja, es ist wirklich Fakt, du kannst deine Geschwister nicht aussuchen. Und deswegen ruft Gott dich auf, deine Nächsten zu lieben. Und ich wurde wunderbar empfangen. Und das, womit ich belohnt worden bin, ist mit einem Vers. Deswegen konnte ich auch Martin zusagen, für ihn zu predigen oder an seiner Stelle zu predigen. Denn die hatten in der Gemeinde einen Vers und der ist mir aufgefallen. Habe ich den ganzen Tag drüber nachdenken müssen. Und abends habe ich dann Martin gesagt, ja, ich predige. Und das ist ein Vers, den Gott uns heute mitteilen möchte. Unter anderem den Vers. Und ich weiß nicht, Marc und ihr... Ja, einer von den Zwillingen. Ja. Ihr wart in Berlin letzte Woche. Genau, und ihr habt wahrscheinlich in Gesetzänderungen gefeiert, oder was habt ihr da gemacht? Nicht unbedingt, ne? Okay. Stichwort. Letzte Woche gab es eine Abstimmung, die sehr heiß diskutiert worden ist. Und das ist einfach ein Bild auch, das man einfach ganz gut parallel zur Bibel laufen lassen kann. Es ging um Abgeordnete, die abgestimmt haben für ein Gesetz, das sehr kontrovers ist und wenn man den Hintergrund betrachtet, und ich habe das einfach mal genutzt, ich hatte online eine Info, dass man alle Abgeordnete anschreiben konnte, das habe ich gemacht, ich habe alle angeschrieben, gesagt, worauf oder wofür wir als Gemeinde Gottes stehen, wofür wir als Christen stehen und den Gedanken für die Aufgabe, die sie absolvieren müssen jeden Tag und einfach gesagt, dass wir als Christen weltweit dahinter oder beziehungsweise die das wissen, dahinter stehen, bei dieser Entscheidung, ob man gegen das Grundgesetz, denn das ist ein Gesetz, das will ich gegen das Grundgesetz ist, ob man dafür stimmt oder nicht. Und was das Ganze zusammenfasst, diese Abgeordneten, das nennt sich das Abgeordnetenhaus. Und wer schon mal in Berlin war, der weiß, wo die sich versammeln, wo sie sich treffen, um Entscheidungen dingfest zu machen. Das ist das sogenannte Abgeordnetenhaus. Und Paulus spricht in dem Brief an Timotheus, und dieser Vers hing da in der Gemeinde, und er sagt genau das Gleiche, 1. Timotheus 3, von 14 bis 15. Paulus möchte Timotheus besuchen, er schreibt ihm das und sagt in Vers 14, dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes, dass die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säulen und die Grundfeste der Wahrheit. Wie man sich verhalten muss im Haus Gottes, ja, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säulen und Grundfeste der Wahrheit. Auf der einen Seite haben wir dieses Abgeordnetenhaus, das sich verantworten muss vor Gott, der die Regierung einsetzt. Auf der anderen Seite haben wir ein Haus, das umschrieben wird mit einer Gemeinde. Und zwar nicht irgendeiner Gemeinde, sondern der Gemeinde des lebendigen Gottes. Darum geht es heute. Paulus schreibt an Timotheus, und man vermutet in den letzten Lebensjahren seines Dienstes, seines Lebens allgemein. Und er schreibt an Timotheus und... dieser Brief ist man nennt das einen Hirtenbrief oder einen Pastoralbrief. Das heißt, in diesem Brief hat Paulus dem Timotheus nahegelegt, was die Gemeinde wissen muss. Was die Gemeinde, die eine lebendige Gemeinde ist, durch Gott, was diese Gemeinde machen muss, wie man sich verhalten muss, als Christ oder im Gemeindeleben. Er belehrt sie, er muntert sie auf, er ordnet an, er unterweist sie, er weist zurecht und er weist hin. Und interessant ist, dass hier mehrere Säulen erwähnt werden, aber eine Grundfeste, und das war die Grundfeste der Wahrheit. Darum geht es. Und wenn man sich so ein Bild anschaut, wo werden Säulen eingesetzt? Das sind so, meistens kennt man das von alten Tempeln. Man macht Ausgrabungen, man sieht Ruinen und dann sieht man alte Säulen, die meist noch erhalten sind. Das hat einen Grund, denn diese Säulen, das war das Wichtigste in so einem Bau. Wenn die nicht gehalten haben, dann konntest du alles, was du drauf gebaut hast, würde einstürzen irgendwann. Das ist eine Sache. Zweite Sache, wenn der Grund nicht fest genug ist, kann die Säule noch so stabil sein. Wenn der Grund, Untergrund, der Boden schwammig ist oder wie auch immer, aus Sand zum Beispiel, dann gibt das nach und das ganze Gerüst fällt um. Es macht also nur Sinn, wenn die Säulen und das Fundament, die Bibel nennt das Grundfeste, wenn die aus einem sind. Und in diesem Fall ist das die Wahrheit. Paulus beschreibt das Verhalten in diesem Hause und für mich erstmal habe ich überlegt, warum. Wenn es um Wahrheit geht, ist Wahrheit ja eigentlich ja, sofort ein Gegenteil von Lüge, denkt man sofort. Und wenn ich nur von Lüge und Wahrheit spreche, dann ist das ja eigentlich nicht so das Verhalten, was man sich vorstellen könnte. Denn zum Beispiel, ich fahre jeden Tag zur Arbeit, ich esse jeden Tag, ich gehe zum Gottesdienst. Das ist mein Verhalten. Was hat das mit Wahrheit unbedingt zu tun? Ich kann ja auch zur Arbeit fahren und voller Lügner sein, oder? Das hat mit Wahrheit eigentlich nichts zu tun. Und warum schreibt Paulus das so konsequent? Und diese Wahrheit bzw. Lüge ist nur ein kleiner Teil vom gesamten Verhalten des Menschen. Und wenn wir mal zurückkommen zu diesem Tempel, der aus mehreren Säulen besteht, oder beziehungsweise einen Bau, der aus mehreren Säulen besteht, auf der Grundfeste. Und wenn wir diese Ruinen sehen, die aufgedeckt worden sind, die erhalten sind, weil die einfach clever gebaut worden sind, mit diesem System Säulen auf einer festen Grundfeste, dann zeigt uns doch, wenn wir so eine Ruine finden, dass die jemand erbaut haben muss. Ist das korrekt? Das spricht für sich, man braucht nicht lange nachdenken, die kommen nicht von selber dahin, es ist gebaut, da ist ein Konstrukteur dahinter. Und diese Tempel zeigen uns, dass Menschen in diesen Gemäuern, in diesen Einrichtungen jemanden gedient haben, denn dieses Haus war zu etwas geschaffen worden, nämlich zu einem Tempeldienst. Ja, in diesen Tempeln wurden Menschen oder Götter verehrt, Götter verheiligt oder angebetet und geheiligt. Und diese Tempel sind ein gewaltiger Unterschied zu dem Haus des lebendigen Gottes, zu dem du und ich, oder was Paulus hier schreibt. Und was sagt dieser Gedankengang über uns oder über eine Gemeinde an sich aus? Das heißt, es muss gegründet sein, oder die Gemeinde muss ins Leben gerufen sein von jemandem, der diese Säule und diese Grundfeste gebaut hat. Anders geht das gar nicht. Denn man kann nicht, es kann nicht irgendwas da sein, was keiner geschaffen hat. Und wenn wir als Gemeinde ein Haus sind, ein Haus Gottes, das Haus Gottes, und er sagt auch des lebendigen Gottes, dann gehe ich davon aus, oder dann weiß ich, dass Gott das gebaut hat und er hat Säulen gestellt, er hat eine Grundfeste gestellt und da steckt mehr dahinter als nur Lügen oder auch die Wahrheit sprechen. Das ganze Konstrukt hat was mit einer Gesamtwahrheit zu tun. Und wie es in jedem Tempel damals Regeln gab, gibt es auch hier Verhaltensregeln im Hause Gottes. Damals mussten die im Tempel zum Beispiel Priester, auch wenn man das Volk Israel anschaut, Priester hatten bestimmte Verhaltensregeln. Es durfte nicht jeder was machen. Die was machen durften, mussten es in einer bestimmten Reihenfolge machen. Manche Sachen durften die auch nur einmal im Jahr machen. Manche Sachen mussten jeden Tag machen und so weiter. Und das Entscheidende ist, wenn Paulus sagt, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss. Ja, es ist nicht ein Tipp, so kannst du es machen und die Priester werden dich mögen oder ja, wenn du es schaffst, mach es so, wenn nicht, dann ist auch okay. Nein, wie man sich verhalten muss. Und deshalb ist es so wichtig, sich diesen Vers anzuschauen. Paulus schreibt das an Timotheus, wie man sich verhalten muss. Und wenn wir uns die Geschichte der Menschheit anschauen, die Erschaffung der Welt, damit geht es schon los. Was passiert da? Der Satan, der Teufel, die alte Schlange, versucht Eva und Adam anzugreifen mit einer simplen Lüge. Und wenn es nur eine kleine simple Lüge wäre, ist das schon schlimm genug, aber mit dieser Lüge greift er indirekt Gott an. Und das ist eigentlich dieser Angriff auf die Wahrheit. Er greift Gott an. Und es endet sogar in der Endzeit, wo der Teufel durch Wunder der Lüge, also mit der Lüge, Dinge tut und die Menschen fallen darauf rein. Die Wahrheit komplett verdrehen wird. Und es geht um die Wahrheit als solches, die viel weiter geht als eine Lüge. Wenn ich zum Beispiel dir sage, ich besuche euch morgen und ich komme morgen nicht. Und dann habe ich ihn zwar angelogen, schlimm genug, aber dadurch wird sein Weltbild nicht zusammenbrechen. Das heißt, seine Lehre, seine Philosophie, auf die er glaubt, die wird nicht von meiner Lüge abhängig sein. Deswegen ist der Kontrast zur Wahrheit, eine kleine Lüge ist schlimm genug, keine Frage, es ist Sünde, aber dadurch mache ich nicht das große Ganze kaputt. Und ganz anders, der Teufel, mit der Lüge hat er komplett versucht, die Säulen und Grundfeste der Wahrheit Gottes kaputt zu machen, die Menschheit zu zerstören. Dass er Eva angelogen hat, ist eine Sache, Aber er hat Gottes Idee, Gottes Absicht zerstören. Und Thessalonicher lese ich weiter einen Vers, der das Ganze ein bisschen verdeutlicht. 1. Thessalonicher 1,9. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Das ist ein Beispiel von einer Gruppe von Menschen, die sich abgewandt haben von einem von den toten Götzen, von einem Dienst an toten Gebilden, toten Gesteinen, wie auch immer, zu einem lebendigen Gott hin, und die dienen ihm nun. Das ist eine komplette Umkehr. Im Haus Gottes wird gedient. Und dieses Verhalten, das wird weitererzählt, und es ist sichtbar geworden. Diese Menschen haben erst im Tempel einen Dienst gemacht, auch sichtbar durchaus, auch wenn es der falsche Ansatz ist. Aber sie dienen nun dem lebendigen und wahren Gott, und es ist auch sichtbar. Und alles, was in einem Haus passiert, ist sichtbar. Denn wenn ich Besuch empfange, dann gebe ich mir Mühe. Ich bin gastfrei, ich bereite mich vor, und es ist, was in diesem Haus passiert, ist sichtbar. Und die Menschen erzählen das weiter. Ich war letzte Woche bei denen und es hat mir so gut gefallen oder es hat mir nicht gefallen, wie auch immer. Es wird weitererzählt. Und das Haus Gottes ist ein Haus, in dem wir Geschichte erzählen. Wie er das eben in einem Gebet gesagt, die Menschen schauen auf uns und sollten eigentlich durch unser Verhalten beschämt werden oder beziehungsweise Anreiz haben, das zu kriegen, was wir haben. Nicht, weil wir so cool sind, sondern weil es Gott uns schenkt durch Jesus Christus. Und das ist dieses Verhalten, das Paulus hier beschreibt. Bisher haben Menschen in den Tempeln Totengötzen gedient. Das war damals gang und gäbe. Wir finden sehr viele Tempel aus der Antike, wo Menschen gedient haben. Und an dem Verhalten ist sichtbar, wem wir dienen. Das ist ja unser Verhalten sichtbar. Oma hat erzählt, die Menschen dienen dem Alkohol, sind verfallen. Man sieht genau Menschen, die in der Sucht sind, wem sie dienen. Das ist sichtbar, das kommt raus, das kann man nicht verheimlichen. Epheser 4. Epheser 4, 17 bis Vers 25 und weiter. Dies nun sage ich und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, fremd am Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Sie, die abgestumpft sind, haben sich selbst der Ausschweifung hingegeben, zum Ausüben jeder Unreinheit mit Gier. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt ihn doch gehört und seid in ihm belehrt worden, wie es Wahrheit in Jesus ist. Dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet. Dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Wir sollen nicht zürnen, nicht sündigen, dem Teufel keinen Raum haben, nicht stehlen und so weiter und so fort. Und es ist ein wichtiger Vers, denn Christus war so nicht. Alle Menschen, die damals irgendjemandem gedient haben, die haben sich irgendwelche Vorstellungen gemacht von ihren Göttern und so weiter. Christus war ein kompletter Unterschied. Christus war als Gott sichtbar auf dieser Erde und Christus war nicht, wie die Menschen sind. Und deswegen konnte er uns ein Ideal geben, das er selbst eingehalten hat. Und Christus schafft dich und mich zu einem neuen Menschen, denn und aus dem Grund oder aus dem Zusammenhang, weil Gott lebendig ist. Und jemand, der lebendig ist, das wissen wir als Ehepaar, jemand, der lebendig ist, kann neues Leben zeugen. Er kann was Neues schaffen durch Gottes Gnade, durch Gottes Eingriff. Aber wir haben Anteil an der Schöpfung zum Beispiel. Wir können Menschen als Ehepartner schaffen. Aber das Leben selbst, es kommt von Gott, weil er lebendig ist. Das ist ein Prinzip. Und wie er Adam und Eva schuf, so macht auch heute noch Menschen lebendig. Adam einfach als Geschöpf selber und in dem Zusammenhang in Epheser aus einem toten Menschen einen neuen, einen lebendigen Menschen. Und wenn wir so ein kleines Baby betrachten, und David hat das ja gut beschildert, was kennzeichnet Leben? Durch Schall, ne? Unter anderem, also Kinder schreien schon mal, ja? Also Leben ist laut, Leben ist sichtbar, Leben wächst, und das ist das Entscheidende, es wächst und bringt Frucht. Menschen, die tot sind, dienen toten Göttern, im Tempeldienst zum Beispiel, aber auch heute, sie sind abhängig von irgendwelchen Dingen, die den Menschen nicht weiterbringen. Menschen, die tot sind, können nicht von sich aus lebendig werden. Kein Toter kann anderen Toten zeugen, das ist logisch, das brauchen wir gar nicht erklären. Nur lebendige Menschen können Kinder zeugen. Das ist nur ein kleines Abbild. Tote können nicht andere Tote lebendig machen. Egal, wie viel Götzen ich anbete, ist egal, auf welche Vorfahren ich mich berufe, niemand kann einen bereits Gestorbenen lebendig machen. Und laut der Bibel sind du und ich seit Anbeginn unseres Lebens eigentlich tot. Und diese Umwandlung von einem toten Menschen in einen lebendigen Menschen, das ist auch ein Teil dieser Wahrheit, die die Gemeinde Gottes präsentiert. Nämlich eine Säule und Grundfeste der Wahrheit, dass Gott, der lebendig ist, dass er tote Menschen genauso lebendig machen kann, weil das seine Absicht ist. Und Menschen, die tot sind, dienen toten Götzen. Sie können nichts Bleibendes geben. Menschen, die tot sind, können von sich aus nichts machen, lebendig zu werden. Und jeder, der im medizinischen Bereich unterwegs ist oder der schon mal auf einer Beerdigung war, diese Menschen, die da tot liegen, die werden niemals von sich aus lebendig werden. Niemals, das funktioniert nicht. Du und ich, wir sind geistlich tot seit Adam, seit dem Sündenfall. Und von dir und mir kann nichts ausgehen, was uns lebendig macht. Und das ist genau die Lüge, die ein Götzen dir weiter oder der Teufel dir weitergeben möchte, dass du durchaus leben kannst, ja? Du kannst dir mit Erfolg, mit Ruhm Leben verschaffen, aber es ist alles nur eine Lüge, das ist ein Produkt, was keine Säule hat und nicht mal eine Grundfeste. Denn der Satan ist ein Vater der Lüge und alles, was du dir aufbaust, baust du quasi auf eine Lüge auf. Das wird niemals halten, das geht kaputt. Kolosser 2,13. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Die Unbeschnittenheit des Fleisches, als Zustand, der tote Mensch, mit Christus nichts zu tun gehabt, hat er lebendig gemacht. Er hat dich als toten Menschen lebendig gemacht durch Jesus Christus, indem er die Vergehungen vergeben hat. Und wir wissen, dass keiner von uns sündlos ist. Keiner von uns ist so gerecht, dass er das von sich alleine schaffen kann, diesen toten Zustand ins Lebendige zu kehren. Wir sind von Anfang an von Gott, dem Lebenden, dem lebendigen Gott, getrennt durch den Sündenfall und haben nur eine Chance, dass Gott uns wieder lebendig macht. Und das verkünden wir als Gemeinde jede Woche, in jeder Predigt, aber auch nicht nur am Sonntag, sondern mit unserem Leben. Wir leben als lebendige Menschen und haben den Anspruch, wir haben beziehungsweise eine Verhaltensregel. Wir müssen uns so verhalten, dass wir den toten Menschen zeigen, warum wir leben und wie wir, warum wir lebendig sind und wie wir lebendig geworden sind. Nicht, weil wir es von uns selber gemacht haben, sondern weil Gott es durch Jesus Christus geschaffen hat, uns lebendig zu machen. Und und hier kommt wieder der lebendige Gott ins Spiel. Er sendet Jesus Christus als Mensch. Er bezahlt damit den Preis, den eigentlich du und ich zahlen müssten. Streng genommen Adam, aber wir als Nachfolger müssten das quasi trotzdem bezahlen, damit wir aus diesem Dilemma rauskommen. Um lebendig zu werden, müssen wir einen Preis zahlen. Das, was die Menschen machen, indem sie Götzen dienen, die erhoffen sich durch Opfer was zu erlangen. Wir haben heute Morgen wieder eine Prozession gesehen auf der Straße, da gingen Menschen mit irgendwelchen Abzeichen und Fahnen durch die Gegend und erhoffen sich, damit irgendwas zu erreichen. Und Gott hat den Preis bezahlt mit seinem eigenen Sohn, den er geopfert hat. Er musste sterben und ist der Einzige, der wieder lebendig geworden ist. Und damit hat er den Tod bezahlt. Und das ist nicht einfach nur eine Idee, aus der Folge, dass die Menschen gefallen sind und er sagt, okay, dann keine Chance, ich muss meinen Sohn schicken, sondern das war Gottes Absicht von vornherein, denn er wusste, dass das passieren wird. Und Titus 1, 1 bis 3, das war ein Brief, den wir letztes Mal im Hauskreis betrachtet haben. Da sagt Paulus die Absicht, was hat Gott vorgehabt? Und er schreibt in Vers 1 bis 3, Paulus, ein Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottseligkeit gemäß ist, in der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügt, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart durch die Predigt, die mir nach Befehl unseres Heiland Gottes anvertraut worden ist. Der zweite Vers ist eigentlich die Aussage, in der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügt, erst verheißen hat vor ewigen Zeiten, noch bevor du und ich überhaupt irgendwas dazu tun konnten, uns lebendig zu machen, hat Gott was verheißen und Gott lügt nicht. Das, was er versprochen hat, was er sich ausgedacht hat, was er beschlossen hat, das wird eintreffen und das ist eingetroffen. Und wenn wir wieder zurück zu Kolosser springen, Kolosser 2, 13, dann waren wir tot, und er hat uns lebendig gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Wir waren tot, vom lebendigen Gott getrennt. Das muss man sich vorstellen. Wir haben mit Gott gar nichts zu tun, überhaupt nichts. Wir haben keine Chance, das, was Gott eigentlich vorhatte mit uns, zu erreichen durch uns selber. Und er hat seinen Sohn bezahlt. Es musste jemand sterben. So wie Adam getrennt war von Gott, durch den Sündenfall waren wir als Nachfolgegeneration getrennt von Gott, weil wir geistlich tot sind. Und genau hier kommt der lebendige Gott ins Spiel. Er sendet seinen Sohn Jesus Christus und bezahlt den Preis, den Adam und alle darauffolgenden Menschen zahlen müssten, um wieder lebendig zu werden. Und um sich mit dem lebendigen Gott zu versöhnen. Gott lügt nicht, das hat Titus ganz klar gesagt. Paulus an Titus, Gott lügt nicht. Gott ist die Wahrheit, das hat Jesus schon bezeugt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weil Gott nicht lügen kann, ist er automatisch immer der Wahrheit Sprechende. Das heißt, alles, was er macht, ist Wahrheit, es ist richtig. Und er möchte dich lebendig machen, ewiges Leben schenken. Ich lese weiter aus 1. Johannes 3, 16. Wo dieser Gedanke noch verstärkt wird. Hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben hingegeben hat. Dieser Teil, hierin haben wir die Liebe erkannt und das können wir an Gott sehen. Er sagt nicht irgendwas, er beschreibt nicht irgendwas, sondern er beweist es und hierin kann man erkennen, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Und das ist ein Punkt, den keine Religionsgemeinschaft, den keine Glaubensgemeinschaft vorweisen kann. Niemand gründet irgendwas, ist so überzeugt davon, stirbt dafür, für diese Sache und lässt die anderen erstmal alleine. Nein, es ist umgekehrt heute, wenn ich eine gute Idee habe, dann versuche ich dich, alle anderen so zu überzeugen, dass ihr genau das macht, was ich möchte. Das unterscheidet uns von Jesus Christus und von Gott, der erst gesagt hat, nein, du bist tot, du bist ein Sünder, trotzdem opfere ich mal, ich töte meinen eigenen Sohn und gebe dir die Chance, dadurch lebendig zu werden, bevor du und ich überhaupt irgendwas machen konnten. Wir wissen sogar, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Und der Vers geht da weiter. Auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Das heißt, das, was Christus vorgelebt hat, nicht erst machen wir was und dann macht Jesus uns das nach, sondern er hat es uns vorgelebt und wir sind genauso schuldig, unser Leben für das der Brüder hinzugeben, sich aufzuopfern. Das ist ein Leib, eine Gemeinde und das ist die Wahrheit, dieses Prinzip der Wahrheit, dass einer sterben muss, damit andere leben können. Und er hat sein Leben gegeben und macht tote Menschen lebendig. Und was ihm aufgefallen ist, als Ableitung von diesem ganzen Gedanken, eine Ablehnung akzeptiert Gott durchaus, ja, du kannst dich ja dagegen entscheiden, aber da Gott dich geschaffen hat, was nur ein lebendiger Gott machen kann, das ist kein Zufall, und da sein Sohn geopfert hat, dadurch sein ewiges Leben an dich weiter, um sein ewiges Leben an dich weiterzugeben, und sein Wesen ist die Wahrheit, und es ist nicht zu rütteln oder auch nicht zu erschüttern. Das ist das Krasse eigentlich. Gott gibt dir das Leben, und eigentlich entscheidest du dich nicht für ihn oder gegen ihn, nein, denn aufgrund des Sündenfalls bist du quasi schon gegen Gott, aber er gibt dir das Angebot, das einfach anzunehmen. Gott hat dich zuerst geliebt, als du noch ein Sünder warst. Er macht den ersten Schritt und sein Angebot ist eigentlich keine Auswahlmöglichkeit, denn du bist sowieso schon tot. Eigentlich bist du schon tot. Du hast eigentlich keine Auswahl. Das muss man wirklich so klar sich vorstellen. Man hat eigentlich als neuer geborener Mensch keine Auswahl. Du wirst ungläubig beziehungsweise ohne Gott verloren gehen. Das ist einfach ein Faktum. Und deswegen macht das Ganze noch krasser, dass Jesus gestorben ist, bevor du überhaupt geboren bist, der du hier sitzt, hat Jesus schon für dich das gemacht, was du einfach nur annehmen musst. Und weil Gott die Wahrheit ist, weil Gott gar nicht lügen kann, sagt er dir auch ganz klar, was passieren wird, einfach weil es seinem Wesen entspricht. Er ist die Wahrheit. Er kann nicht einfach sagen, okay, ich drücke mal bei dir ein Auge zu oder wie auch immer. Das funktioniert nicht. Und der Beweis ist, die Liebe Gottes hast du erkannt, dass Jesus vor 2000 Jahren gestorben ist und du dich heute darauf beziehen kannst. Der du noch nicht einen einzigen Punkt für Gott gemacht hast, um das überhaupt abzubezahlen, ist Jesus schon gestorben. Und das kannst du einfach annehmen. Das ist der erste Schritt, sein Angebot anzunehmen. 1. Johannes 5, wir lesen weiter, Kapitel 5 von 20 bis 21. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Ja, ganz klare Ansage. Gott ist erkennbar durch Jesus. Es ist wahrhaftig. Die Grundfeste der Gemeinde, also die Gemeinde ist die Grundfeste und die Säulen der Wahrheit. Das, was Gott gemacht hat, das lässt sich durch unser Verhalten ganz klar wiederzuerkennen. Wir sind lebendig gemacht. Wir sind als Gemeinde gegründet durch Jesus Christus, der gestorben, begraben und auch verstanden ist. Das ist die Wahrheit, die wir im ganzen Evangelium, die wir in den Briefen, im ganzen Testament finden, die frohe Botschaft. Und nochmal zu den Religionsführern, es ist niemand da, der sich für den anderen als Anführer geopfert hat. Nein, er verlangt das von seinen Anhängern, sich zu opfern, damit diese Gemeinschaft weiterlebt. Und ganz anders Jesus Christus. Es ist auch niemand von den Religionsführern gestorben und auch verstanden. Das ist auch ein gutes Bild. Alles, was diese Menschen gepredigt haben, diese Ruinen, die wir heute ausgraben, da ist noch nicht ein Zeus, nicht ein, wie auch immer sie alle heißen, ist noch nicht einer von denen wiedergekommen oder auf die Erde gekehrt. Das sind alles nur Hingespinste, das sind alles nur Fabeln, Märchen, das sind tote Götzen. Hütet euch vor den Götzen. Ich springe wieder zurück zu Kolosser 3. Eins bis zehn. Und wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus euer Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind, Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter denen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Mund. Belügt einander nicht, da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Also das ist das Verhalten, was Paulus an Timotheus schreibt. So wirst du dich verhalten, aber auch die Bedingung, du kannst dich nur so verhalten, wenn du nicht mehr tot bist. Denn nur tote Menschen oder lebendige Menschen haben ein anderes Verhalten wie tote Menschen. Das ist ganz simpel. Auf der Beerdigung, der tote Mensch regt sich nicht, ein lebendiger Mensch. Und wir als Gemeinde sind die Gemeinde, das Haus Gottes, des lebendigen Gottes. Wir haben eine Verantwortung, das muss uns bewusst sein. Wir leben als lebendige Menschen und man darf niemals erkennen, dass wir irgendwas mit dem Toten zu tun haben. Denn wir verherrlichen und präsentieren den lebendigen Gott. Und so wie Gott Adam damals geschaffen hat, als Ebenbild Gottes, so schafft er dich und mich nach dem Sündenfall, nach seinem, das sagt die Bibel, ich will es am besten genau vorlesen. Moment. Jetzt finde ich die Stelle nicht. Okay, ich finde den Vers jetzt nicht, aber jetzt sind wir auf jeden Fall als lebendige Menschen erneuert und geschaffen nach seinem Ebenbild, nämlich lebendig. Und wenn Jesus Christus in uns wohnt, dann sieht Gott dich nicht mehr als Sünder, als toten Menschen, sondern er sieht Jesus Christus, den er auferweckt hat. Das Zentrale, unsere Botschaft, er ist wieder auferstanden am dritten Tage und hat uns lebendig gemacht. Und den sieht Jesus, Gott in dir. Und Gott will dich und mich dabei haben, nach dem ewigen Vorsatz des ewigen Lebens. Er will dich und mich dabei haben. Und wie ich schon sagte, es ist keine Auswahl in dem Sinne, es ist einfach ein Angebot. Denn tot bist du so schon. Er gibt dir die Möglichkeit, zum Leben zu kommen. Und das ist in der Gemeinde ganz besonders sichtbar, in der lebendigen Gemeinde, das Haus Gottes. Und wenn du das ablehnst, dann ist das deine eigene Entscheidung, lieber tot zu bleiben. Wenn du das möchtest, dann musst du gar nichts tun. Wie gesagt, du musst hierfür nicht entscheiden, du bist schon tot. Aber mit diesem Verharren im toten Zustand machst du ihn eigentlich zum Lügner. Und das ist das Entscheidende. Und Gott kann nicht lügen und du verwirfst ihn. Und wenn du ihn zum Lügner stempelst, dann bist du selber schuld, dass du tot bleibst. Aber Gott legt dich ein und er gibt Paulus, der uns diese Worte schreibt und er sagt dir ganz genau, wie du dazugehören kannst. Wie du vom Toten ins Lebendige kommen kannst. Das passiert durch die Sündenvergebung, durch Jesus Christus. Du kannst dich auf Jesus Christus berufen und sagen, Gott, meine Sünden, meine Schuld geht durch Jesus oder ist durch Jesus Christus bezahlt und ich möchte lebendig werden. Dann hast du Anteil im Hause Gottes, dann bist du auch lebendig, so wie Gott die Gemeinde lebendig gemacht hat. Mit allen ihren Fehlern, mit allen ihren Flecken und Runzeln, aber durch Jesus Christus sieht er dich als neuen, als lebendigen Menschen an. Und damit die Menschen das auch so wahrnehmen, hast du Verhaltensregeln, wie man sich verhalten muss im Hause Gottes. Und du kannst die Ewigkeit verbringen bei Gott, der die Wahrheit ist. Und es ist einfach wunderbar, wenn du ein ganzes Leben lang oder die ganze Ewigkeit verbringst, da wo kein Betrug ist, wo keine Lüge ist. Und wenn man jetzt nochmal das Rad zurückdreht, wo ich sagte, das Abgeordnetenhaus, dann war diese Dinge, das war abgemachte Sache, dass dieser Gesetzentwurf nicht zu tragen kommt. Regierungsperiode. Aber die Menschen, die eine Partei hat die andere übers Ohr gehauen. Und das haben mir die Abgeordneten zurückgeschrieben. Und das fand ich interessant. Die haben ganz klar gesagt, wir wurden betrogen, wir wurden angelogen. Die haben sich nicht an diese Vereinbarung gehalten. Und durch eine so eine kleine... Es ist ein Vertrauensbruch, aber innerhalb von einer Woche ruckzuck war das ganze Thema durch und es ist ein komplett neues Gesetz geschaffen worden und knapp die Hälfte ist einfach betrogen worden. Und das zeigt, wie wenn man sich von der Wahrheit abwendet, was dabei rumkommt. Und so wie Satan durch eine kleine Lüge das komplette Wahrheitsgehalt oder Wahrheitsgerüst, die Säulen und Grundfeste der Wahrheit zerstören wollte, genauso werden Menschen heute betrogen und zerstört. Und deswegen ist diese Regierungsform, die eigentlich durch Gott eingesetzt ist, was durch deren Verhalten kannst du schon sehen, was für ein Prinzip dahinter steht, wenn man nicht der Wahrheit dient, wenn man nicht der Gesellschaft dient, beziehungsweise wenn man nicht dem dient, der diese Menschen eingesetzt hat. Die Menschen wollen es nicht wahrhaben, dass sie eigentlich nur durch Gott bestehen, aber sie dienen längst nicht mehr Gott. Und Wenn man sich auf diese Menschen verlässt, dann ist man selber verlassen auf der einen Seite, denn diese Menschen dienen niemals Gott. Tote Menschen können Gott niemals dienen. Sie dienen irgendwelchen Götzen, irgendwelchen Begierden, irgendwelchen Lüsten der Welt. Und wenn man sich die Bilder anschaut, wie diese Menschen diese Abstimmung gefeiert haben, dann erinnert mich das ganz stark an irgendwelche Narren, das muss man wirklich so sagen, an Narren, die aber verblendet sind. Das sind tote Menschen, die wissen es einfach nicht besser, weil Gott sie einfach dahingegeben hat, sie haben ihre Herzen verstockt, oder er hat ihre Herzen verstockt, weil diese Menschen die Wahrheit einfach umkehren. Sie wollen lieber Satan gehören, der ein Lügner ist von Anfang an und sogar durch Lügen Wunder tut und ganz anders unser Gott. Und deswegen ist dieser Vers mir so hängen geblieben. Was haben du und ich für ein Verhalten? Oder wie müssen wir uns verhalten, damit dieser Gott nicht ins Lächerliche gezogen wird, damit diese Wahrheit, die Gott selber ist, der nie lügen kann, damit dieses Prinzip vom Toten zum Leben, damit das nie verleugnet wird, weil Menschen vom Toten durch Leben nur durch Jesus Christus kommen können, den wir als Gemeinde im Haus Gottes präsentieren. Amen.